why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Ich bin Alan Cassidy und mit mir im Studio ist Mirko Melone und wir sprechen heute, wie immer, über Geschichte und wie wir damit umgehen. Und ihr habt es vielleicht erkannt, vielleicht auch nicht. Ziemlich sicher haben es die meisten von euch aber schon irgendwo gehört, gesehen. Der Mann, den wir gehört haben, das war Joseph Goebbels und es war seine berühmteste Rede, die Sportpalastrede. Es war vielleicht überhaupt eine der berühmtesten Reden des 20. Jahrhunderts, vielleicht auch sogar darüber hinaus. Es war die Rede, die Goebbels, damals Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, wie er sein Titel offiziell hieß, in Nazi-Deutschland, die er gehalten hat am 18. Februar 1943, vor ziemlich genau 80 Jahren also, ein Jubiläum, wenn man so will. Und ja, wir möchten heute hier über diese Rede sprechen. Wir wollen uns fragen, warum diese Rede so bekannt geworden ist, was eigentlich genau in dieser Rede drin stand, wie sie rezipiert wurde und wie sie bis heute nachwirkt. Und ich glaube, ein Punkt, der uns dazu gebracht hat, das auch anzuschauen, war, seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hört man ja auch immer wieder diese Phrase, diesen Begriff, den Goebbels damals eingeführt hat in diese Rede vom totalen Krieg. Es ist etwas, das auch jetzt im Moment wieder fällt und wir wollen uns, glaube ich, auch mal einfach die Wurzel dieses Begriffs noch einmal anschauen, der stark mit dieser Sportpalastrede verbunden ist. Ja, und vielleicht müssen wir von Anfang an anfangen, Mirko. Was ist es bei dir? Was ist deine erste Erinnerung an diese Rede, diese Sportpalastrede?
Ja, hallo zusammen. Meine erste Erinnerung, wenn ich an diese Rede denke, ist natürlich diese berühmt-berüchtigte Frage von Goebbels, wollt ihr den totalen Krieg? Und diese Phrase, die Engländer sagen und so weiter und so fort. Und das ist ja auch etwas, das man vielleicht im Schulunterricht schon gehört hat, das man kennt aus irgendwelchen Dokumentarfilmen, das als Ausschnitt aus der Wochenschau zigfach reproduziert worden ist, das quasi ja Eingang gefunden hat ins historische Bewusstsein vielleicht auch der europäischen Gesellschaften, weil es eben eine derart sinnbildliche, symbolbehaftete Rede ist.
Wenn wir an Nazi-Deutschland denken, dann kommt halt bei vielen von uns wahrscheinlich irgendwie so ein Bild oder ein Tonausschnitt hoch, diese Rede, oder kann man sagen?
Genau.
Wie würdest du denn sagen, wie ist die generelle Wahrnehmung dieser Sportpalastrede heute? Also was ist darüber überhaupt bekannt in der Öffentlichkeit, darüber hinaus, was wir gerade so ein bisschen selbst erlebt haben? Wofür steht sie auch, diese Rede? Kann man das ein bisschen sagen?
Ja, ich würde mal behaupten, so bei Nicht-Historikern oder Nicht-Akademikerinnen, die sich mit diesem Thema befassen, gilt diese Rede wahrscheinlich als eine der abschreckendsten und wirkungsvollsten rhetorischen Leistungen des 20. Jahrhunderts. Also so ein perfides Beispiel für die Nazi-Propaganda. Es gilt auch vielleicht als Meisterwerk des Chefpropagandisten, also von Joseph Goebbels, also ein Lehrstück der Goebbels-Propaganda, ein dreistes Lügengewebe, Polemik, überwältigende Rhetorik. Und eben, du hast es schon angetönt, die Rede steht natürlich irgendwie als Musterbeispiel für Massensuggestion. Also steht eigentlich dafür, dass Goebbels, das Nazi-Deutschland, das Regime, die Massen nahezu grenzenlos manipuliert und verführt hat. Und dies eben auch ja, mit einem Propagandatrommelfeuer enthemmt hat, in diesen totalen Krieg zu gehen.
Ist es denn falsch zu sagen, dass quasi Goebbels ein begnadeter Propagandist war, dem es eben gelungen ist, quasi die Deutschen zu verführen, mit seinen Stilmitteln, mit seinen Reden zum Beispiel?
Ich glaube, es ist nicht verkehrt, Goebbels als sehr, sehr guten Propagandisten zu bezeichnen. Das war er zweifellos. Er war in seiner Zeit wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht der beste Propagandist, weil er eben auch neue Medien ausgereizt hat, neue Wege gegangen ist. Aber ich glaube auch, dass dieser Rede ein Mythos anhaftet.
Dass also die Rede überschätzt wird? Oder wie meinst du Mythos?
Ja, dass man die Sache ein bisschen verkürzt anschaut. Weil wenn man ein bisschen genauer hinsieht, ja, dann merkt man eigentlich, dass da ganz viel dahinter steckt, dass es keinesfalls ein derart mustergültiges Propagandalehrstück war, wie das dann im Nachhinein reininterpretiert worden ist. Und da lohnt es sich schon, ein bisschen genauer hinzuschauen.
Das machen wir heute. Und wir sprechen dabei, vielleicht kann man das gleich vorausschicken, auch über ein Buch von Peter Longerich. Das ist der deutsche Historiker, der in diesem Jahr ein sehr gutes Buch, sehr interessantes Buch geschrieben hat über die Rede und ihre Nachwirkung. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Vielleicht vorausgeschickt, was ist der Kontext dieser Rede? Also diese Rede, die wird in Berlin gehalten. Eben, was ist so der politische Kontext der Rede? Warum macht er das zu diesem Zeitpunkt, der Goebbels? Was ist der ganze Kontext davon?
Ja, die Sportpalastrede müssen wir eigentlich nicht einfach nur als ein Ereignis betrachten, sondern die Sportpalastrede ist eigentlich ja, der Höhepunkt oder der Endpunkt einer ganzen Kampagne von Goebbels für diese totale Kriegsführung, die er angestrebt hat. Und vielleicht noch ganz kurz zu Goebbels selbst. Du hast es gesagt, er war Reichspropagandaminister, orchestrierte quasi die PR des Regimes. Und ich glaube, für das Verständnis seiner Tätigkeit und insbesondere auch für das Verständnis dieser Sportpalastrede absolut zentral war oder ist, Goebbels war ein zutiefst narzisstisch veranlagter Mensch. Also der hatte ein riesiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, eine, ja, man könnte sagen, eine unstillbare Sucht nach Bewunderung seines Genies. Und warum wissen wir das? Wir wissen es, weil es gibt eine eindrückliche Quelle dazu, nämlich seine Tagebücher. Diese Tagebücher sind eine einzige Reihe von persönlichen Erfolgsschilderungen. Da redet er dann davon, dass er tosende Beifallsstürme erhielt, stürmischen Beifall, Bombenstimmung bei seinen Reden, er sei in Bestform und so weiter. Und warum ist das zentral? Weil ja, dieser Narzissmus ist eigentlich zum einen ein wichtiger Antrieb für diese rastlose Propaganda, die er betreibt, und zugleich ist dieser Narzissmus Ausdruck davon, dass eigentlich die Qualität und die Wirkung seiner Rede maßlos überschätzt worden ist von ihm selbst, wie er das interpretiert hat. Also der litt, könnte man sagen, wirklich an Größenwahn. Ja, und wie bei vielen Narzissten war es wohl auch bei Goebbels so, dass diese Sucht nach Anerkennung verbunden war mit einer Bezugsperson, die ihn bestätigt. Und für Goebbels war das natürlich schon seit 1924, 25 Adolf Hitler. Und der hat sich ja diese Schwäche von Goebbels auch konsequent zu Nutzen gemacht, also so ein Abhängigkeitsverhältnis installiert. Und das war dann auch letztlich die Triebfeder dafür, dass Goebbels permanent diesen Führerkult, diese Führerpropaganda ja zelebrierte, könnte man sagen. Und eigentlich, und das ist dann auch wieder wichtig fürs Verständnis dieser ganzen Geschichte rund um diese Rede, eigentlich war Goebbels schon vor der Machtergreifung der Nazis bewusst geworden, dass er nicht zum eigentlichen Führungszirkel gehörte, der Hitler dann eben auf dem Weg zur Macht beratend zur Seite stand. Und Hitler weihte ihn in der Regel auch nicht in die Einzelheiten von außen und staatspolitischen Überlegungen ein, sondern er informierte einfach, wenn er dachte, Propaganda sei nötig. Und Goebbels musste eigentlich zusehen, wie laufend andere Günstlinge, wie zum Beispiel Heinrich Himmler, also der Führer der SS, in diesem internen Konkurrenzkampf im NS-Regime an ihm vorbeigezogen waren. Und so ein einfaches Beispiel, der Goebbels wurde auch nach Kriegsausbruch im September 1939 nicht in diese zentralen Entscheidungsprozesse und Planungen eingebunden. Er war zum Beispiel nicht informiert über den Überfall auf die Sowjetunion, den Hitler seit Sommer 1940 geplant hatte, und wurde dann eigentlich erst im März 1941 informiert, als Hitler bereits die Armeen aufmarschieren ließ. Also das zeigt so ein bisschen die Verortung von Goebbels selbst und auch seinen Antrieb, warum er dann letztlich auf diese Rede hin gearbeitet hat.
Ganz interessant, was du gesagt hast. Also dieser Machtkampf im Inneren des Regimes, aus der zeitlichen Distanz und auch aus einer gewissen Oberflächlichkeit sehen wir Nazi-Deutschland, da denken wir an Führerstaat mit einer eben loyalen ergiebigen, devoten Clique von Leuten, die Hitler gefolgt sind. Aber da, wenn man das so sieht, dann vergisst man eben auch, dass es eben auch in diesem Führerstaat dann Machtkämpfe durchaus gab im Regime, oder? Das ist etwas, was irgendwie mit der Zeit ein bisschen vergessen geht, aber was jetzt gerade für diese Rede ganz wichtig ist.
Genau, also es ist eigentlich ein Charakteristikum des NS-Systems, dass es zum einen eben dieses Führerprinzip gibt, das Hinarbeiten, das Zuarbeiten für den Führer, also jede Person innerhalb dieses Regimes arbeitet dem Führer zu, möchte quasi mit noch radikaleren und noch konsequenteren Methoden und Taten die Gunst des Führers erlangen, um aufzusteigen. Und Hitler war, würde ich sagen, ein Meister darin, dieses System auszubalancieren. Also der war unglaublich gut darin, neben sich kein weiteres Machtzentrum entstehen zu lassen. Also der hatte diese verschiedenen Günstlinge, Himmler und die SS. Es gab ja bis 1934 gab es auch die SA. Es gab den Propagandaminister Goebbels. Es gab weitere Ministerien. Und ja, diese Köpfe, könnte man sagen, die standen eigentlich in einem permanenten Konkurrenzkampf um die Gunst des Führers, um Macht. Und Hitler hat das ganz geschickt ausbalanciert und jeweils darauf geachtet, dass keiner Überhand erlangen konnte, könnte man sagen.
Okay, und Teil dieses Kreislaufs war dann die Entscheidung, im Sommer 1942 eine groß angelegte Offensive zu starten. Und du hast vorher angetönt, Goebbels, der war nicht da an dieser Entscheidung beteiligt, der wusste lange nichts davon.
Genau, der wusste nichts davon und Hitler, der sah da bereits die finale Kriegsentscheidung zum Greifen nahe, war völlig verblendet von den kurzfristigen Erfolgen im Frühjahr. Und als Goebbels Hitler am 19. August besuchte, da weihte Hitler Goebbels in seine Pläne ein und sagte, in 2 bis 3 Tagen wolle er Stalingrad angreifen, zusammen mit seinen Verbündeten, also Truppen aus Rumänien, Kroaten, Italiener, insgesamt etwa 1 Million Soldaten, und er wolle die Stadt zerschmettern, auch aus psychologischen Gründen. Und ja, er hat dafür 8 Tage eingerechnet. Also er dachte, in 8 Tagen hätte er Stalingrad eingenommen und fabulierte dann auch davon, dass er bis in den Herbst bei den Ölfeldern von Baku, also in Aserbaidschan, sein wolle, von dort dann in den Nahen Osten, Irak, Iran, Palästina. Totale Fehleinschätzung der Lage. Und ja, Goebbels ahnt es dann auch, notiert in seinem Tagebuch, dass wahrscheinlich eine schwere seelische Erschütterung des deutschen Volkes folgen würde, weil eben dieser Krieg möglicherweise doch länger dauern würde als zunächst angenommen. Also es herrschte auch eine massive Angst vor einem zweiten Kriegswinter im Osten. Und da kamen dann auch erstmals diese Gedanken auf bei Goebbels von einer totalen und radikalen Kriegsführung nach innen und nach außen. Und quasi die Erkenntnis, wenn man diesen Erfolg wolle, dann müsse man eben auf so eine totale Kriegsführung einschwenken, aber praktisch sei dies aktuell nicht der Fall. Es braucht also quasi einen Impuls, einen Anstoß, und da sah natürlich Goebbels sich selbst auch in der Pflicht.
Also Goebbels bei seiner ganzen narzisstischen Persönlichkeitsstörung vielleicht war eigentlich durchaus realistisch oder ein bisschen realistischer als Teile der NS-Führung. Und man muss ja dann sagen, Stalingrad, das militärische Debakel, in das die Nazis da hineingerieten, das gab ihm dann ein bisschen recht. Und es gab ihm auch die Chance, auf die er gewartet hat. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also es ist quasi einer der Faktoren in diesem System, die eben dazu geführt haben, dass es zu dieser Rede kam. Also du hast gesagt, Ende November, 23. November war es, glaube ich, kommt es zu dieser Einschließung der 6. Armee in Stalingrad, 300.000 Mann eingekesselt. Das wurde dann aber noch geheim gehalten vor der Bevölkerung. Zugleich war man militärisch endgültig eigentlich in die Defensive geraten, also auch in Nordafrika bedrängten die Alliierten die Nazis. Man befürchtete einen Landungsversuch in Südfrankreich. Ja, und Goebbels notiert dann auch in seinem Tagebuch, man habe sich Versäumnisse zu Schulden kommen lassen in Bezug auf diese totale Kriegsführung. Es bräuchte eine Frauenarbeitspflicht, mehr Soldaten, totale Umstellung auf die Kriegswirtschaft. Und zugleich bringt er sich intern in diesem System eben auch in Stellung, weil er eben sagt, es sei die Torheit von Neben- und untergeordneten Dienststellen, die ihn daran hindern würden, diese Idee von der umfassenden Kriegspropaganda zu etablieren. Und er sieht jetzt tatsächlich seine Chance gekommen, alle Reserven zu mobilisieren, für eine Reduzierung der noch bestehenden privaten Annehmlichkeiten zu plädieren, also grundsätzlich auf eine sehr viel härtere Linie einzuschwenken.
Goebbels will also quasi zum Volkstribun des totalen Kriegs werden. Das ist so ein bisschen sein Ziel, oder? Was heißt denn das für Goebbels, diese Totalisierung des Kriegs? Du hast schon gesagt, eine größere Rolle für die Frauen. Aber genau. Was ist quasi ja, das Konzept des totalen Kriegs jetzt hier bei ihm? Also, wo ist der Unterschied zwischen dem Krieg, wie ihn die Nazis bisher führen? Das ist ein erbarmungsloser Krieg ja schon jetzt. Und dem, was danach folgen soll. Was ist da der Unterschied?
Im Grunde geht es Goebbels um drei Kernforderungen, nämlich, du hast es gesagt, die Einführung der Arbeitsdienstpflicht für Frauen. Dann will er die nicht kriegswichtigen Industrien komplett einstellen und er will eben auch den Luxus eindämmen, also teure Lokale, Luxusgeschäfte und so weiter, auch die sollen stillgelegt werden. Und er beginnt das dann auch programmatisch vorzudenken, veröffentlicht verschiedene Artikel. Und seine Kernthese dabei ist eigentlich immer, je radikaler und totaler der Krieg, desto schneller ist er siegreich zu Ende. Und bringt dann auch in die Öffentlichkeit eine massive Polemik ein gegen Nichtstuer, gegen Faulenzer, gegen Parasitentum. All diese harten Begriffe, die eben suggerieren, es gäbe innerhalb der Gesellschaft nach wie vor Menschen, die es sich gut gehen lassen, während andere versuchen, den Krieg für Deutschland zu gewinnen. Und indem er das tut, kämpft Goebbels eben eigentlich auch gegen seine eigenen noch zögernden Kollegen aus dieser Führungsklique rund um Hitler. Das wäre quasi die eine Seite. Er versucht, die anderen Ministerien, die anderen Entscheidungsträger innerhalb des Regimes auf seine Seite zu bringen, auf seinen Kurs einzuschwenken. Und gleichzeitig, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ist er mit dem Umstand konfrontiert, dass es eine Art Vakuum gibt in der Öffentlichkeit. Denn Hitler, der große Führer, hatte sich rar gemacht. Also der schweigt hartnäckig angesichts dieser sich entfaltenden Krise und angesichts von ausbleibenden Erfolgen. Also er zieht sich einfach zurück, richtiger Leader. Und nun passiert eigentlich etwas, das, ich habe das anfangs angetönt, ist ein bisschen typisch für Goebbels Position innerhalb des Nazisystems. Hitler genehmigt ihm nämlich am 13. Januar per Führererlass die Vorbereitung zur Durchführung eines totalen Krieges. Also er gewährt ihm eigentlich die Möglichkeit, sein Programm auszuarbeiten. Und dieser Erlass, der nimmt eigentlich im Wesentlichen Goebbels Ziele auf, also Umschichtung der Kräfte auf Kriegswirtschaft, Einstellung der nicht kriegswichtigen Branchen und Industrien, aber nicht wie Goebbels sich erhofft hatte, wird er eingesetzt als Verantwortlicher für die Durchführung, sondern Hitler setzt einen Dreierausschuss ein, um diesen Erlass durchzusetzen und zu überwachen. Das ist nämlich Wilhelm Keitel, der Oberkommandierende der Wehrmacht. Das ist Hans-Heinrich Lammers, der Chef der Reichskanzlei, und Martin Bormann, Reichsminister. Und Goebbels wird mal wieder übergangen. Und ja, jetzt kommt Stalingrad.
Jetzt kommt Stalingrad, etwas, eben diese katastrophale, genau, Niederlage, die, du hast es gesagt, die man vor der deutschen Öffentlichkeit geheim zu halten versucht hat, eine Zeit lang. Aber irgendwann ging das nicht mehr und man musste es offiziell einräumen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wurde das damals kommuniziert?
Die Führung des Oberkommandos sah sich Mitte Januar gezwungen, diese Einschließung der 6. Armee in Stalingrad offiziell einzuräumen. Und daraufhin reist Goebbels am 21. Januar zu Hitler in dessen ostdeutsches Hauptquartier. Hitler ist verstimmt, ist gedrückt, lamentiert über die Katastrophe, über diese 300.000 eingekesselten Soldaten. Er sieht die Schuld natürlich bei den Verbündeten, also bei den Rumänen und bei den Italienern, die die Truppen im Stich gelassen hätten. Und interessant ist jetzt eigentlich, dass Hitlers Umfeld Goebbels zu bestätigen scheint. Also man sagt ihm, gemäß seinen Tagebüchern, er solle auf Hitler Einfluss nehmen. Und am Folgetag inszeniert Goebbels dann einen Anruf bei Hitler. Also er ist im Gespräch mit Hitler und lässt den Oberkommandierenden der Wehrmacht anrufen, der dann eben von diesem schwerwiegenden Einbruch der Roten Armee in die deutschen Stellungen in Stalingrad berichtet. Und Hitler ist dann derart erschüttert und konsterniert, Goebbels nutzt die Situation und trägt ihm dann sein, wie er es nennt, Reichsorganisationsprogramm der Heimat vor. Also quasi seine Maßnahmen zur Umstellung auf die totale Kriegsführung. Und Hitler genehmigt alles. Also der ist da total in seinem Film. Er genehmigt die Einführung der Frauenarbeitspflicht, die Auflösung aller nicht kriegswichtigen Institute und Unternehmungen und eben diese vollständige Umstellung des zivilen Lebens auf Kriegswirtschaft. Und Goebbels scheint nun am Ziel und in seinem Tagebuch notiert er, Zitat, es wird sozusagen durch die benannten vier Männer, und damit meint er Lammers, Bormann, Keitel und eben sich selbst, eine innere Diktatur aufgerichtet, bei der ich der psychologische Diktator und der motorische Antrieb der ganzen Aktion sein soll. Zitat Ende. Und ja, Goebbels ist dann so euphorisch über seinen Coup, den er gelandet hat, dass Hitler nun endlich auf den von ihm vorgeschlagenen Kurs eingeschwenkt ist, dass er am nächsten Tag in seinem Tagebuch 90 Seiten füllt. Also es gibt einen Tagebucheintrag mit 90 Seiten. Also das zeigt schon ein bisschen, wie krankhaft narzisstisch veranlagt dieser Mensch war. Also weil er so beflügelt war von seinem angeblichen Erfolg, dass Hitler nun auf seinen Kurs eingeschwenkt war.
Ist das auch der Moment, wo Goebbels quasi die Erlaubnis erhält, das auch propagandistisch zu inszenieren, oder muss er sich das erst noch quasi erarbeiten, diesen Moment?
Ja, Hitler, lustigerweise verweigert ihm Hitler noch immer die Teilnahme an diesem Dreierausschuss, der die ganze Sache überwacht und führen soll, weil er eben auch Angst hat, dass Goebbels zu viel Macht bekommen könnte. Also er hält ihn instinktiv auf Distanz. Und ja, dass es mit Hitlers Zustimmung zu diesen geplanten Maßnahmen eben nicht getan war, das musste Goebbels dann auch schon sehr bald einsehen. Also da gibt es ein paar lustige Anekdoten. Er musste zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, dass Reichsmarschall Hermann Göring, also der Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Vorsteher des Reichswirtschaftsministeriums, ein bisschen dicklicher Bon Vivant, könnte man sagen, Göring hat sich bei ihm mit Nachdruck für die Aufrechterhaltung von Luxusrestaurants und exklusiven Geschäften in Berlin eingesetzt und kam auch durch, nämlich aufgrund eines Erlasses Hitlers. Heinrich Lammers, also der Chef der Reichskanzlei, der setzte durch, dass es eine Ausnahmeregelung für Mütter geben solle und weichte damit natürlich die Dienstpflicht für Frauen auf, ebenfalls über einen Erlass Hitlers. Und Goebbels, was macht er? Der ahnt es wohl, wollte sich aber irgendwie nicht eingestehen, dass Hitler selbst davor zurückscheute, diese radikalen und womöglich eben auch unpopulären Maßnahmen mit seiner Autorität zu unterstützen. Und das ist dann auch der Moment, wo Goebbels beschließt, in die Öffentlichkeit zu fliehen und dort eigentlich quasi die Offensive zu suchen.
Bevor wir jetzt wirklich ein bisschen ins Detail gehen, was diese Rede ausgemacht hat und warum sie eben bis heute nachwirkt, gehen wir in eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder. Und hier sind wir wieder bei Überallgeschichte über die wichtigste oder zumindest eine der bekanntesten Reden des Nazi-Regimes, die Sportpalastrede. Bevor wir jetzt über die Rede sprechen, Goebbels, du hast das skizziert, der hat quasi sich auf diesen Moment vorbereitet, er hat beschlossen, dass er die Flucht nach vorne wagen will, an die Öffentlichkeit gehen will.
Genau.
Aber zuerst hält er so ein bisschen eine Generalprobe. Weil er das testen will auch, kann man das sagen, was er verkünden will. Wie sah das aus?
Also zur Feier des 10. Jahrestages der Machtergreifung am 30. Januar 1943, ebenfalls im Berliner Sportpalast, da testet er eigentlich mit einer Rede schon alles, was er dann am 18. Februar in dieser berühmten Sportpalastrede bringen wird. Also alle Elemente inhaltlich, die er da später bringt, die sind eigentlich am 30. Januar schon da und Goebbels testet eigentlich aus, wie sind die Reaktionen von Publikum, aber vor allem auch, wie sind die Reaktionen regimeintern, wie reagieren seine Verbündeten, Konkurrenten innerhalb des Nazi-Regimes, wie nimmt Hitler die Rede auf, wie reagiert die Presse, wobei die Presse kontrolliert er natürlich, von dem her ist das nicht ganz aussagekräftig, Aber das ist ein ganz wichtiger Moment. Er sieht da, dass es funktioniert, befeuert sich auch selbst, lobt sich wieder in seinen Tagebüchern, kommt da in einen Rausch rein. Und dann passiert auch noch etwas Entscheidendes, nämlich am 3. Februar geht es dann Schlag auf Schlag. Stalingrad fällt und über 100.000 Soldaten gehen in Gefangenschaft in der Sowjetunion. Und damit wird eigentlich dieses Eingeständnis der Niederlage, das wird da wirklich offiziell. Also es ist ein Desaster auch für die Propaganda, weil sich mehrere Generäle, darunter auch der Oberbefehlshaber der 6. Armee, in Gefangenschaft begeben, obwohl eigentlich der Befehl gelautet hätte, sich umzubringen und eben auf keinen Fall in Gefangenschaft zu gehen. Ja, und Hitler kommt dann wieder in seinen Film, schwadroniert über das Versagen der Verbündeten und so weiter. Goebbels steigert sich in diesen Rausch und dann kommt eben dieser Tag der Sportpalastrede an diesem 18. Februar.
Dieser Sportpalast, der quasi dieser Rede den Namen gegeben hat, das ist ja ein wirklich für die Nazis wichtiger Ort. Eine Halle eigentlich, wo früher Radrennen, Boxkämpfe und so weiter stattgefunden haben und dann in der Weimarer Republik auch viele Parteiveranstaltungen. Aber für die Nazis war es ja besonders, oder? Weil genau. Berlin war von Anfang an nicht ihr Machtzentrum. Sie kamen ja aus München, dann in Berlin, aber natürlich sind sie da auch groß geworden und eben der Sportpalast war dabei wichtig als Ort, wo sie zu Bewegung geworden sind. Was ist das für eine Halle? Also weiß man da noch was drüber? Wie muss man sich das vorstellen? Man kennt ja nur aus der Wochenschau diese Bilder, wo man einfach hinten die Hakenkreuzfahnen hat. Aber was ist das Spezielle an diesem Ort?
Ja, zum einen muss man sagen, dass vor der Machtergreifung natürlich alle Parteien, alle großen Parteien in diesem Sportpalast politische Veranstaltungen abgehalten haben. Das Gebäude an sich ist eigentlich ideal für solche Massenveranstaltungen. Also es gibt keine störenden Pfeiler in der Halle, nicht zum Beispiel wie in einem Münchner Bierkeller. Es ist auch ein Riesengebäude, es ist 110 Meter lang, 54 Meter breit, fast 20 Meter hoch. Also es ist ein sehr imposanter Saal, etwa die Größe eines Fußballfeldes. Und du hast es schon angetönt, für die NSDAP war es natürlich auch ein besonderer Ort. Also dieses Sportpalast war von einer besonderen Aura umweht. In diesem Gebäude, in diesem Sportpalast steckte auch die Erinnerung an die sogenannte Kampfzeit, also die Zeit vor der Machtübernahme, wo vor allem zwischen 1930 und 1934 die NSDAP rund 100 Massenveranstaltungen abhielt. Anschließend waren es dann weniger, nur noch wenige Highlights. Aber Goebbels sorgte eigentlich dafür, dass dieser Sportpalast mit seiner Person in Verbindung gebracht wurde. Er hat das zu einer Kultstätte hochstilisiert, zu einem Ort des Kampfes um Berlin, zu einem Ort der NSDAP als Bewegung, geführt, angeleitet durch Goebbels. Und das hat diesen Ort auch wahnsinnig speziell gemacht für die Nazis.
Und als Goebbels dann an diesem 18. Februar die Halle betritt, was ist seine Funktion? Wie muss man sich das vorstellen, diesen Abend? Also wer sitzt da im Publikum? Ist das da handverlesen, jeder einzelne ausgewählt? Sind das quasi Leute von der Straße, die man da reingeholt hat? Was ist der Rahmen?
Ja, der Rahmen ist eigentlich so gesteckt, dass man ein sehr wuchtiges Rednerpult sieht, mit Hakenkreuzfahnen bedeckt. Ansonsten eher sparsame Deko, weil die Aufmerksamkeit in diesem riesigen Saal war auf ein Spruchband gelenkt. Also hinter dem Rednerpult aufgehängt war ein Spruchband mit der eigentlichen Kernbotschaft des ganzen Abends. Darauf stand: Totaler Krieg, kürzester Krieg. Und das war eigentlich die Hauptbotschaft, die jede anwesende Person sah. Und dieser Saal, ja, der war zum Bersten voll. Also da waren 14.000 Zuhörerinnen gekommen. Es gab zahlreiche Prominente vor Ort, also Schauspieler, unter anderem Heinrich George. Es gab Politprominenz, die anwesend war. Gesichert ist, dass zum Beispiel der Rüstungsminister Albert Speer anwesend war, dass der Führer der Deutschen Arbeiterfront Robert Ley anwesend war, Hitlers Bevollmächtigter für den Arbeitseinsatz Fritz Sauckel war anwesend. Und das wissen wir heute, weil ja in Wochenschaubeiträgen diese Personen identifiziert werden konnten und teilweise auch von Goebbels während der Rede direkt angesprochen worden waren. Und Goebbels nennt dann im Tagebuch weitere hochrangige Vertreter, wobei da ist dann unklar, ob die tatsächlich alle da waren. Interessant ist auch, dass diese Rede abends zwischen 5 und 7 Uhr gehalten wurde und dann aber erst um 8 Uhr vom Rundfunk ausgestrahlt worden war. Es war also eine Aufzeichnung, es war keine Live-Übertragung, wenn man so will, die im Rundfunk hörbar war. Das wurde den Zuhörerinnen aber nicht mitgeteilt. Also es ist nicht ganz auszuschließen, dass diese Tonaufnahme vor der Ausstrahlung noch verändert worden war. Zum Beispiel, indem man Beifallsstürme verlängert hat, die Lautstärke von Publikumsreaktionen erhöht hat und so weiter. Und ja, am Folgetag ist dann auch nicht eine 1:1-Version der gesprochenen Rede in den Zeitungen abgedruckt worden. Da gibt es so eine gewisse Unklarheit auch, die diese Rede umfasst.
Das geht ja dann auch oder noch mehr für die Wochenschau-Beiträge, oder die man auf YouTube heute noch abrufen kann. Das ist ja quasi dann alles geschnitten wie ein Film.
Genau.
Und auch da sieht man auch nicht unbedingt, ob die Leute wirklich in dem Moment aufstehen und jubeln, in dem Goebbels vorne was gesagt hat. Aber du hast gesagt, zwischen 5 und 7 Uhr, also 2 Stunden diese Rede, also totaler Krieg, kürzester Krieg, aber bestimmt nicht die kürzeste Rede. Also mit was füllt denn Goebbels diese 2 Stunden?
Ja, totaler Krieg, längste Rede. Ja, die Rede selbst besteht eigentlich aus 3 Teilen, könnte man sagen. Also Teil 1, allgemeine Einleitung, er schildert den Ernst der Lage, den Ansturm der Steppe gegen die ehrwürdigen Krieger des Kontinents, ja, und daraus abgeleitet quasi so eine Entschlossenheit zum Handeln. Dann kommt der eigentliche Hauptteil, 3 Thesen, die Goebbels dann ausführlich begründet, und am Schluss dann eigentlich der Höhepunkt, der Abschluss der Rede, die 10 Fragen, die das Publikum gemäß eigener Aussage von Goebbels rasend beantwortet hat. Ja, und im Kern ist die Botschaft von Goebbels eigentlich, dass der Kampf gegen die tödliche Bedrohung des Kommunismus, der Bolschewiken, weit mehr und größere Opfer erfordern würde, als man bisher gedacht habe und bisher erbracht habe. Also totaler Krieg. Immer wieder betont er auch, das Volk sei nicht nur bereit für diese Opfer, es fordere sie sogar ein. Und das ist ein vielleicht erst auf den zweiten Blick sehr genialer Schachzug, denn Goebbels stilisiert damit seine Rede zu einem Volksentscheid über den totalen Krieg. Und ohne jetzt en Detail auf die weiteren Elemente einzugehen, er verwebt da ganz geschickt verschiedene argumentative Nebenlinien. Also es geht natürlich um den Bolschewismus und was dahinter stehe, nämlich das Judentum, und nur dessen Vernichtung könne dann auch die Gefahr des Bolschewismus und Kommunismus bannen. Also er legitimiert eigentlich die Endlösung, die im Januar 1942 beschlossen worden war. Dann, dass eben diese Bedrohung aus dem Osten nicht nur gegen Deutschland gerichtet sei, sondern eben gegen das ganze zivilisierte Europa, und alle müssten mithelfen. Also da adressiert er eigentlich die Verbündeten des NS-Regimes. Dann geht er darauf ein, dass die Fähigkeit des Nationalsozialismus, des Volkes auch, sich gegen diesen Ansturm aus dem Osten zu wehren, eben in den Erfahrungen wurzle, die man schon vor der Machtübernahme gesammelt habe, in der Auseinandersetzung mit dem deutschen Kommunismus und dem deutschen Judentum. Und darum auch dieser Ort, der Sportpalast, der eben sinnbildlich steht für diese Kampfzeit, der eben diese Erinnerung hervorholen soll, dass man fähig sei, sich zu behaupten. Ja, und dann zu guter Letzt noch, auch sehr beliebt bei Goebbels, das Thema der Oberschicht. Die Oberschicht müsse Opfer bringen, mehr Bereitschaft zeigen. Er tritt eigentlich nach oben, und dieser Topos, dieses Thema des Verzicht, die spartanische Lebensführung, der Verzicht auf alles, was nicht lebensnotwendig und kriegswichtig sei, mit dem befeuert er eigentlich so eine Art Sozialneid nach oben gegenüber den Privilegierten. Und mit diesem Thema allein beschäftigt sich Goebbels etwa 1/3 der 2-stündigen Redezeit. Also das nimmt einen ganz zentralen Moment ein in seiner Rede, dieser Verzicht, diese spartanische Lebensführung, die eben nun notwendig sei, wenn man den totalen Krieg führen wolle.
Also ein bisschen Klassenkampf.
Genau.
Auch den er da
macht. Nazi-Klassenkampf. Absolut.
Und trotzdem Kommunismus als größte Bedrohung, Hetze gegen die Juden, das ist jetzt immer noch die übliche NS-Rhetorik. Was macht denn die Rede besonders? Also was bleibt auch rhetorisch davon? Irgendwie muss man ja dann trotzdem diese Begeisterungsströme irgendwie dann herstellen. Wie hat das funktioniert?
Ich glaube, was diese Rede so besonders macht und sie auch so unglaublich verführerisch wirken lässt. Es ist alles auf die Zustimmung aus dem Saal ausgerichtet. Also die ganze Rede ist eigentlich ein Dialog. Auch wenn erst ganz am Schluss mit diesen 10 Fragen das Publikum wirklich einbezogen wird, als er dann fragt. Wir kommen gleich noch darauf. Aber diese Steigerung der Stimmung, die hat Goebbels eigentlich präzise kalkuliert und er bereitet das vor in seiner Rede. Also es gibt da Sprechchöre, die immer wieder spontan durch den Saal zu kommen scheinen. Also zum Beispiel deutsche Männer ans Gewehr, deutsche Frauen an die Arbeit. Solche Dinge, wo dann eigentlich schon beim Hören klar wird, dass es fast unmöglich ist, spontan an der richtigen Stelle genau diese Ausrufe zu bringen, was dann im Umkehrschluss auch wieder nahelegt, dass das Ganze höchstwahrscheinlich zuvor eingeübt worden war. Dazu ein erhellendes Zitat von Goebbels zu Speer nach der Rede. Zitat: Sie reagierten auf die kleinste Nuance und gaben Beifall genau an der richtigen Stelle. Das politisch bestgeschulte Publikum, das Sie in Deutschland finden können. Zitat Ende.
Ja, das ist schon, sagt schon ziemlich viel aus.
Ich meine, er musste es ja auch wissen, weil er hat das Publikum zusammengestellt.
Mhm. Um das Publikum nochmal zu hören, spielen wir vielleicht nochmal eine Tonaufnahme ab.
Ich frage euch, seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen?
Man hört hier eigentlich sehr gut, dass jedes Mal, wenn Goebbels die Stimme hebt, um etwas in seiner Bedeutung zu unterstreichen, dann reagiert das Publikum quasi spontan mit Beifall und Zurufen. Da gibt es dann auch ganz perfide Beispiele. Goebbels geht auf ein judenfreies Berlin ein, auf eine große Aktion, die zu Festnahme und Deportation führen würde, und der Saal schreit aufhängen. Und das Muster ist dann eigentlich eines, das seit den Anfängen der NS-Bewegung bestand, nämlich so eine Art Einverständnis zwischen Publikum und Redner. Also der Redner, der muss gar nicht aussprechen, weil das Publikum den Gedanken vollendet. Es ist so eine Art gegenseitige Radikalisierung, die hier inszeniert wird, und der Saal peitscht sich eigentlich selbst auf in seiner Stimmung.
Ein Dialog unter Eingeweihten. Der Sprecher, in dem Fall jetzt Goebbels, genau, der kann eben auch mit Begriffen operieren, von denen er genau weiß, was
genau
im Publikum auslöst.
Und vielleicht noch, bevor wir zu den 10 Fragen gehen, erstaunlich ist auch, vielleicht auch, weil ein Spruchband die ganze Zeit im Rücken von Goebbels hängt, auf dem das draufsteht, aber erst nach etwa der Hälfte der Rede nimmt Goebbels dieses zentrale Schlagwort auf und spricht dann vom totalen Krieg. Und das ist schon auch bezeichnend. Also er peitscht diesen Saal auf, er führt wirklich rhetorisch hin zu diesen 10 Fragen im Schlussteil. Er stilisiert quasi so diesen abschließenden Dialog, diese abschließende Abstimmung des Volkes über die totale Kriegsführung. Und bevor Goebbels zum Höhepunkt seiner Rede kam, also zu diesen 10 Fragen, bereitet er das nochmals extrem geschickt vor, also diesen Zuspruch durch das deutsche Volk. Er behauptet nämlich, im Sportpalast seien Menschen versammelt, die, wie er es nennt, einen Ausschnitt des ganzen deutschen Volkes zeigen würden. Und er spricht dann die anwesenden Frontsoldaten an, die Verwundeten, er richtet sich an Junge, an Alte und so weiter und so fort und lässt sich im Saal bestätigen, dass hier wirklich ein kompletter Querschnitt des Volkes vertreten sei. Mit der Einschränkung natürlich, Juden seien nicht hier. Dann folgen diese Fragen. Ich frage euch. Und Goebbels beginnt eigentlich die Fragen 1 bis 5. Er hat 10 Fragen und die Fragen 1 bis 5, die beginnt er dann jeweils auch mit einer Behauptung und er sagt, die Engländer behaupten. Und dann kommen irgendwelche Aussagen, propagandistisch natürlich, und da ist dann auch die Passage, die man kennt, die man im Ohr hat, wenn man an die Sportpalastrede denkt, nämlich die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Dann hört man Empörung, die aufbrandet, Goebbels weiter. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Und man hört wieder das Publikum, Ablehnung, niemals Rufe durch den Saal. Und ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, Rufe, Beifall, unglaublicher, tosender Applaus. Und Goebbels hakt nach, wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Und dann wirklich tosender Beifall, Ja-Rufe. Und das ist ja genau diese Szene, die wir alle im Kopf haben, die dann natürlich auch für dieses verblendete deutsche Volk steht, für diese Massensuggestion, für diese Verführung hin in den totalen Krieg.
Und in Goebbels quasi propagandistischer Lesart ist diese tosende Beifall, diese Ja-Rufe, das ist das Plebiszit, das, ja, das Volksja zu seinem totalen Krieg.
Genau. Also er holt sich dann mit den Fragen 6 bis 10 die Zustimmung zu seinen einzelnen Maßnahmen, also so quasi eine inhaltliche Zustimmung des Volkes. Und zum Abschluss bemerkt er dann auch bemerkenswert, Zitat: Ich habe euch gefragt und ihr habt mir eure Antwort nicht vorenthalten. Ihr seid ein Stück Volk. Durch euren Mund hat sich die Stellungnahme des Volkes manifestiert. Ihr habt unseren Feinden das zugerufen, was sie wissen müssen, damit sie sich keinen Illusionen und falschen Vorstellungen hingeben. Zitat Ende. Also vielleicht nicht nur ein Appell nach außen an die Feinde auf dem Schlachtfeld, sondern vielleicht auch ein Appell nach innen an all diejenigen, die sich eben noch nicht mit dieser totalen Kriegsführung abfinden können. Quasi ein klares Zeichen, das deutsche Volk möchte diese Kriegsführung, diese totale, radikale Umstellung auf den totalen Krieg. Und am Schluss wird dann noch das Deutschlandlied gesungen und das Horst-Wessel-Lied. Und damit endet quasi diese zweistündige Rede.
Und dieser totale Krieg, wie er jetzt beschworen wird, ist das eigentlich eine Erfindung von Goebbels, dieses Konzept? Was ist die Wurzel dieses Begriffs? Woher kommt diese Idee?
Das hat er natürlich nicht selbst erfunden. Das ist eine Idee, die 1935 schon in einer gleichnamigen Schrift von Erich Ludendorff, einem ehemaligen Weltkriegsgeneral-Quartiermeister, in den öffentlichen Diskurs eingebracht wird. Und ja, der Begriff gilt eigentlich seit Mitte der 30er Jahre als Schlüssel für einen künftigen Kriegserfolg. Und der Hintergrund ist, dass eben schon Mitte der 20er Jahren zahlreiche Autoren ihre Erfahrungen ausgewertet haben, die sie im Ersten Weltkrieg gesammelt haben. Also diese als absolut erniedrigend empfundene Niederlage des Deutschen Kaiserreiches, die da analysiert wurde, und man kam zum Schluss, man müsse auf totale Kriegswirtschaft umstellen, man müsse die Arbeitskräfte steuern, man müsse Propagandakrieg betreiben, innen wie außen. Und Ludendorff ortet dann aber als Hauptproblem nicht diese Maßnahmen, die könne man technisch lösen, sondern die Herstellung einer seelischen Geschlossenheit des Volkes, wie er es nennt. Also diese Volksgemeinschaft, diese Einheit basierend auf arischem Rasseerbgut und so weiter und so fort. Also diese völkische, irrationale Tradition des Denkens, die hier durchschimmert. Und ja, all diese Elemente, die finden wir dann eben in Goebbels Rede wieder. Also er hat das keinesfalls erfunden, sondern er bedient sich eigentlich aus den Negativerfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg, aus dieser demütigenden Niederlage, kamen eben all diese Vorschläge, wie ein künftiger Kriegserfolg zu erreichen sei. Und das schlachtet er eigentlich aus. Er erfindet das nicht, er greift das eigentlich auf.
Also kann man sagen, ist in dem Sinn auch der große Anteil an Judenhetze, der quasi in Goebbels Rede vorkommt, das ist auch Teil dieses totalen Kriegs, quasi.
Genau.
Der Kampf gegen den inneren Feind, die Säuberung im völkischen Slang, Jargon, ja. Das ist auch Teil davon.
Genau.
Wir lesen das heute eben mit einer gewissen Distanz, aber was ist denn die unmittelbare Nachwirkung jetzt dieser Rede? Also die wird da quasi ausgestrahlt an diesem Abend am Rundfunk, am Radio, den Goebbels ja schon länger ziemlich instinktsicher bedient. Die Presse, die gleichgeschaltete Nazi-Presse, die berichtet mutmaßlich auch groß über diese Rede. Aber kann man denn heute sagen, aus der Distanz, was denn unmittelbar so die Reaktion war?
Ich glaube, das kann man dreiteilen, diese Aussage, oder vielleicht sogar vierteilen. Erstens ist er natürlich Goebbels selbst. Der berauscht sich in den nächsten Tagen massiv an sich selbst, füllt sein Tagebuch, schreibt von einer wilden Raserei des Volkes, dass das gesamte Volk, alle Schichten bis hinunter zum unbekannten Munitionsarbeiter ihn bestätigen würden, dass man nun gemeinsam dastehe in diesen totalen Kriegsanstrengungen, schreibt davon, dass seine Rede allertiefsten Eindruck hinterlassen habe und so weiter und so fort. Also er kommt da in seinen narzisstischen Film Und er schreibt, ich glaube, ich war rednerisch sehr gut in Form, bringe die Versammlung in einen Zustand, der einer totalen geistigen Mobilmachung gleicht. Also der ist da völlig selbstaffirmativ verblendet, glaubt, das Volk habe ihn bestätigt. Und er sieht sich nun quasi als direkter Stellvertreter Hitlers, der auch selbst in Berlin zunehmend abwesend war. Das wäre quasi die Innensicht von Goebbels. Dann könnte man vielleicht als zweites sagen, die Reaktion im Ausland. Und da zeigt sich eigentlich ein Bild, bei dem man sagen könnte, mit wachsendem Abstand von Deutschland wird die Berichterstattung kritischer. Beispielhaft in der Schweiz, sehr nahe an Deutschland, sehr ängstlich auch, weil man Angst hat vor einer Invasion. Da wird zwar die propagandistische Leistung anerkannt, die Weltwoche zum Beispiel schreibt von einer propagandistischen Meisterleistung, aber eben auch, dass die Rede klar als Propagandaveranstaltung erkannt worden ist. Also, dass es nicht eine Dokumentation von Volkswillen sei. Und wenn man dann weiter weggeht, dann wird das immer wie kritischer und dann letztlich bei den Alliierten, also bei den Briten, bei den Amerikanern, schreibt zum Beispiel die New York Times, die Vorstellung, dass Deutschland eine ehrenwerte Rolle bei der Verteidigung Europas spiele, ist einfach erbärmlich. Diese überdeutlichen Loyalitätsbekundungen für Hitler, die wurden ganz klar als Propagandamanöver gelesen, auch als ein Zeichen für das schwindende Vertrauen in die Führung. Und dieser Ruf nach dem totalen Krieg, der sei eigentlich nichts anderes als der Beweis dafür, dass das NS-Regime, dass die Führung in einer tiefen Krise stecke. Und Dr. Goebbels, so wurde er genannt in der alliierten Presse, der galt per se eigentlich als die Inkarnation der Lüge. Da war man sich eigentlich völlig im Klaren darüber, dass diese Rede eine absolute Inszenierung war und dass man darauf eigentlich nichts geben müsse.
Konnte sich denn wesentlich auf die deutschen gleichgeschalteten Medien verlassen, die ja, das entsprechend rezipierten?
Da kann man auch wieder zwei Punkte aufbringen. Zum einen natürlich eben diese Presse, die du ansprichst. Da schreibt er auch in seinem Tagebuch, dass ihm bescheinigt worden sei von den Reichspropagandaämtern, die ihm auch unterstehen, er habe den tiefsten propagandistischen Eindruck seit 1932 hervorgerufen. Der verdrängt da komplett, dass diese Ministerien ihm selbst unterstellt waren und er diese Berichterstattung einbestellt hatte im Vorfeld. Ja, und interessant ist aber, dass wenn man ein bisschen genauer hinsieht, auch in diesen Berichten eine leise Kritik zwischen den Zeilen durchschimmert. So heißt es zum Beispiel in einem Bericht des Sicherheitsdienstes, dass diese eindringliche Schilderung der Lage, wie er sie gegeben hat, den Deutschen erst so richtig bewusst gemacht habe, wie ernst eigentlich die Lage sei und man eben mitnichten von einem Sieg ausgehen könne. Und nun wollen die Deutschen eben auch mehr wissen zur militärischen Lage und wo man stehe. Also man gab damit eigentlich ein Stück weit auch die Kontrolle der öffentlichen Meinung preis. Und das finde ich schon bemerkenswert. Es wird dann nämlich auch festgehalten, dass diese Sportpalastrede allzu leicht als Propaganda-Inszenierung durchschaubar gewesen sei, auch vom deutschen Volk. Das hält der Sicherheitsdienst fest. Und auch ganz wichtig, finde ich ganz spannend auch für unsere heutige nachträgliche Interpretation, dieser Bericht des Sicherheitsdienstes, der hält auch fest, dass sich die Wirkung der Inszenierung im Sportpalast selbst eben nicht über den Rundfunk und andere Medien auf die allgemeine Bevölkerung im Land übertragen ließ. Also das konnte nicht festgestellt werden. Das ist an sich schon bemerkenswert. Und dann wäre dann quasi noch vierter und letzter Teil, neben den offiziellen Pressestellen, könnte man natürlich auch fragen, was denken denn die normalen Menschen?
Ja, weil das Zeug, was Goebbels ja ankündigt, ist ja schon einschneidend, oder? Frauenarbeit, genau. Luxusgeschäfte zu, Friseure zu, spartanische Lebensführung. Also das ist ja eigentlich einschneidend. Kann man das überhaupt noch rekonstruieren, wie das angekommen ist?
Ja, wir haben glücklicherweise Briefe, wir haben Tagebucheinträge von Menschen, aus denen sich so ein Bild destillieren lässt, wie die deutsche Bevölkerung auf diese Rede reagiert hatte. Wenig verwunderlich, überzeugte Nazis und Anhänger des Regimes, die begrüßten natürlich die Maßnahmen in erster Linie, äußerten aber auch Unmut, weil quasi mit der Ausrufung des totalen Kriegs eben auch eingestanden wurde, dass es bisher Versäumnisse gegeben habe. Und Kritik kam natürlich auch wegen den klassenkämpferischen Tönen, also dass man all diese Privilegien beschneiden wolle. Und bei den Regimegegnern ganz klar, Da gibt es viele Hinweise, dass diese Veranstaltung eben allzu leicht zu durchschauen war, dass es Propaganda sei und die Rede ein Ausdruck dafür, dass das Dritte Reich an einem Punkt angekommen sei, an dem offensichtlich die verfehlte Kriegspolitik ins Gewicht falle. Da war man sich eigentlich relativ klar darüber, dass diese Rede so eine Art Offenbarungseid war. Es gab also keine einheitliche Wirkung dieser Rede. Und der große angestrebte Ruck durch die Bevölkerung, den man ja auch dann im Nachhinein auf diese Rede projiziert hat, der trat nicht ein.
Kann man sagen, Goebbels Idee, dass man quasi diese Rede zur Volksabstimmung macht über den totalen Krieg, die kommt nicht wirklich, also die funktioniert nicht wirklich, die misslingt.
Genau.
Aber wir hatten es ja am Anfang davon, der Kontext ist ja dieser Machtkampf innerhalb des NS-Führungszirkels. Kann man sagen, gelingt Goebbels wenigstens das, also bringt es ihm wenigstens etwas dabei, sich quasi intern Gewicht zu verschaffen, Macht zu verschaffen?
Leider nicht. Für ihn leider nicht. Weil die Umsetzung dieser neu propagierten Maßnahmen die harzte. Und Goebbels war da auch zunehmend frustriert darüber. Ganz banales Beispiel. Er wollte das Reiten im Tiergarten verbieten lassen. Dann schaltete er Hitler ein, wollte den ganzen Reitsport verbieten, weil der war nicht kriegswichtig. Und Hitler entschied dann aber, dass der Reitsport in reduzierter Form weiterlaufen sollte, weil eben die Unterhaltung des Publikums auch im Kriege weiter aufrechterhalten werden sollte.
Brot und Spiele.
Brot und Spiele, genau. Und auch in diesem Dreierausschuss, der da diese ganzen Maßnahmen überwachen sollte, gab es wachsenden Widerstand gegen diese vorgeschlagenen Maßnahmen. Und, das habe ich wunderbar gefunden, als ich davon gelesen habe, es war natürlich auch kein Wunder, denn wenn man so ein bisschen Reality-Check durchführt, wie Goebbels selbst gelebt hat, dann war sein Ruf nach Solidarität, spartanischem Geist, also diese ganzen Forderungen nach Verzicht, nach Schließung von Luxusgeschäften und so weiter, das war eigentlich maximal zynisch. Denn seine Ehefrau zum Beispiel, Magda Goebbels, die wollte bei den Telefunkenwerken eine Arbeit aufnehmen, das kam dann aber nicht zustande, angeblich wegen schlechter Gesundheit. Goebbels selbst unterhielt während des Krieges 3 ganze Haushalte mit seiner Frau, also eine Villa im Zentrum Berlins, ein Landsitz, eine weitere Villa. Zusätzlich hatte er ein Blockhaus, das er als private Zuflucht nutzte, eine zweite Villa auf dem Land, hat eine Wohnung in seinem Ministerium sowie eine weitere Wohnung in einem Schloss in seinem Geburtsort. Also, ja.
Und eine Geliebte.
Und eine Geliebte, genau. Wobei, von der musste er sich schon früher öffentlich distanzieren. Aber ja, klar, er wäre sich kein Paradebeispiel für die radikale Verzichtserklärung zugunsten des totalen Krieges. Ja, und diese schleppende Umsetzung, dieser Widerstand hat nun natürlich auch Konsequenzen für ihn, denn du hast es gesagt, er hat sich als Tribun des totalen Krieges in Stellung gebracht. Und nun musste er natürlich auch damit rechnen, dass er aufgrund der halbherzigen Umsetzung verantwortlich gemacht werden würde. Und ja, darum verpufften dann auch seine eigenen Initiativen zur Umsetzung dieses totalen Krieges zunehmend. Also er hielt sich da zurück vorerst.
Okay, also auch in dieser Hinsicht eigentlich ein Flop. Ist ja schon erstaunlich. Im Jahr 2023 ist diese Rede zum Inbegriff geworden von erfolgreicher Nazi-Propaganda in dem Sinn. Wieso diese Differenz zwischen der tatsächlichen Erfolglosigkeit unmittelbar nach dieser Rede und der nachträglichen Zuschreibung, wie wir sie heute kennen? Warum ist das passiert?
Möglicherweise liegt das darin begründet, dass Goebbels dann schließlich doch noch erfolgreich war mit seinem Unterfangen. Er hat im Sommer 1944, also etwa 1,5 Jahre nach der Sportpalastrede, einen letzten Anlauf unternommen, um diese Idee vom totalen Krieg durchzusetzen und auch selbst innerhalb des Regimes aufzusteigen. Mittlerweile war die deutsche Wehrmacht dramatisch in der Defensive, Italien quasi geräumt, die Alliierten waren am 6. Juni in der Normandie gelandet, die Rote Armee schlug breite Lücken in die Ostfront und Goebbels unternahm zusammen mit Speer, dem Kriegsminister, nochmals einen letzten Versuch bei Hitler, um eben eine Intensivierung der Kriegsanstrengungen vorzunehmen. Und Hitler willigte dann ein, seinen Ministern mehr Macht zu geben. Goebbels erhielt zwar weitreichende Befugnisse, aber eben doch wieder nur Teilvollmachten, nicht angestrebte Gesamtkoordination. Und Ja, er blieb dann aber dran und schließlich im Dezember 1944 war er eigentlich am vermeintlichen Ziel. Da erweiterte Hitler nämlich seine Kompetenzen nochmal maßgeblich. Goebbels hatte dann quasi Verfügungsgewalt auch über die Wehrmacht und das hatte dann fatale Folgen, weil so konnte er nochmal extrem viele Soldaten für die Front aufbieten. Und das ist dann auch dieses Bild, das uns vielleicht im Nachgang ein bisschen bleibt vom deutschen Krieg oder von der deutschen Niederlage. Weil da zum Beispiel allein im Januar 1945 etwa 450.000 deutsche Soldaten ihr Leben verloren und bis zum Kriegsende im Mai 1945 sollten es dann monatlich nochmals jeweils etwa 300.000 werden. Also da starben nochmal weit über 1 Million Soldaten, viele Kriegsverwundete dazu, Soldaten, die in Gefangenschaft gingen. Ja, und letztlich war es eben nicht in unerheblichem Maße Goebbels, der in diesen letzten Monaten, in dieser finalen Kriegsphase, nochmals eine unglaubliche Anzahl von oberflächlich und schlecht ausgebildeten Soldaten an die Front schickte. Also wir haben da auch die Bilder im Kopf, Kinder, 16-Jährige, 15-Jährige, junge Burschen, die an die Front geschickt werden, alte Männer, die nochmal an die Waffen geschickt werden im Sinne dieses totalen Krieges. Und da muss man auch sehen, dass eigentlich ein Großteil dieser Menschen leider nie aus dem Krieg zurückkehrte. Und das ist dann vielleicht auch letztlich das Bild, das wir heute noch haben von diesem totalen Krieg, im Wissen darum, dass Deutschland sich bis zum Schluss verbissen gewehrt hatte. Eine Kapitulation kam ja eigentlich bis zuletzt nicht in Frage. Man verheizte nochmal Millionen Menschen an der Front. Und das wird in Verbindung gebracht mit dieser Sportpalastrede. Also diese suggestive Kraft, wollt ihr den totalen Krieg, seid ihr bereit bis zum letzten Mann an der Front zu stehen und umzufallen für Deutschland, für den deutschen Sieg. Also dieser totale Krieg, der dann eigentlich de facto in der totalen Niederlage endete. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die große Klammer, die uns heute noch in Erinnerung ist, wenn wir an diese Rede denken.
Das heißt, eben diese Rede, kann man sagen, hat den Krieg auch wirklich verlängert. Mit allen tragischen Folgen, mit allen menschlichen Opfern auf allen Seiten. Jetzt drängt sich schon ein bisschen die Frage auf, was wäre, wenn es diese Rede nicht gegeben hätte, wenn Goebbels quasi nicht diesen Machtkampf geführt hätte und sich quasi versucht hätte, in diese Position des totalen Kriegstribuns hineinzubringen. Wären wir an einem anderen Punkt, kann man natürlich nicht unbedingt beantworten, das ist eine kontrafaktische Geschichte, aber die Frage drängt sich auf, oder? Weil du hast gesagt, damals gab es ja ein bisschen ein propagandistisches Vakuum, weil Hitler selbst, als es schlecht zu laufen begann, sich da zurückzog. Ja. Wäre es vielleicht anders gekommen, wenn Goebbels nicht so auf die deutsche Öffentlichkeit eingewirkt hätte?
Ja, gibt es natürlich keine eindeutige Antwort darauf, aber man kann das Gedankenspiel natürlich schon machen. Es stand im Herbst, Winter 1942, also vor der Rede, auch ein Kapitulationsangebot im Raum der Alliierten, auf das man dann natürlich nicht eingegangen ist, dass man dann auch in der Öffentlichkeit ausgeschlagen hat, beziehungsweise gar nicht groß thematisiert hat, weil man Angst hatte, dass dann vielleicht doch Forderungen laut werden würden von verschiedener Seite. Aber ich glaube, das System an sich war geschickterweise auch durch Hitler derart ausbalanciert, dass es eben gar kein Machtzentrum gegeben hat, das sich hätte durchsetzen können, um quasi das Regime in Richtung Kapitulation zu bewegen. Also ich glaube, ohne diese Rede wäre der Krieg wahrscheinlich doch noch ein paar Jahre weitergegangen, aber wir hätten vielleicht diese letzten Zuckungen des Regimes und auch damit verbunden auch diese unglaublich vielen Tote nicht gehabt. Wobei sich dann auf der anderen Seite die Frage stellen lässt, wäre unsere Erinnerungspolitik heute nicht eine andere, wenn das nicht geschehen wäre? What if?
Und vielleicht noch eine letzte Worte. Welche Rolle spielt denn vielleicht Goebbels Person? Du hast jetzt mehrere Male auch seine Persönlichkeit angesprochen, seinen extremen Narzissmus. Wenn es Goebbels nicht gewesen wäre, hätte jemand anders als der NS-Führung diesen totalen Krieg so forciert, wie es Goebbels versuchte? Kann man das einschätzen?
Also ich glaube, der Umstand, dass eigentlich aus dem ganzen Regime, aus all diesen Ministerien und Ämtern immer wieder Beharrungskräfte an die Oberfläche kamen, dass es immer wieder Widerstände gab gegen seine vorgeschlagenen Maßnahmen, dass man Sonderregelungen, Sondererlaubnisse, Befugnisse sich bei Hitler eingeholt hat, um eben dieser totalen Kriegsführung ein bisschen entgegenzuwirken. Das zeigt eigentlich schon ein bisschen, finde ich, dass möglicherweise diese Bereitschaft, diese verblendete, vielleicht eben auch von einem Narzissmus getriebene Bereitschaft für diesen totalen Krieg, dass die vielleicht nicht vorhanden gewesen wäre. Ob dann allerdings vielleicht jemand anders in die Bresche gesprungen wäre, ob Hitler vielleicht selbst sich wieder vermehrt in der Öffentlichkeit gezeigt hätte, lässt sich wahrscheinlich kaum sagen. Aber ich glaube, Goebbels Persönlichkeit, sein Narzissmus war in nicht unerheblichem Maße dafür verantwortlich, dass das System sich doch noch eine Weile halten konnte.
Einige offene Fragen also, aber vor allem viele Antworten. Mirko, vielen Dank, das war super spannend. Wir haben heute gesprochen über die Sportpalastrede von Goebbels, gehalten vor genau 80 Jahren. Und wir haben darüber gesprochen, wie diese Rede zustande kam, welche Wirkung sie entfachte und warum sie auch bis heute nachhallt. Wenn euch diese Folge und unsere anderen Folgen gefallen haben, dann gebt uns sehr gerne ein Like auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört. Gebt uns auch gerne ein Feedback. Ihr könnt auch Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss von mir.
Und tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.